Und wieder ist es Zeit für Geschichte. Zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet begrüßt sie Harald Asel. Heute blicken wir mal nach Stuttgart. Eine Stadt und eine Region, die beide bekannt sind für eigensinniges Denken, manche Querköpfigkeit und oft heitere Protestbereitschaft. Wer im Landesmuseum Württemberg die Erlebnisausstellung Protest von der Wut zur Bewegung als kleinen Vorgeschmack zum großen Thema 2025 Bauernkrieg sieht, kann sich ein Bild davon machen. Auf der Museumsmeile weiter zeigt das Haus der Geschichte Baden-Württemberg Freischwimmen. Wer schwimmen durfte, wer miteinander schwimmen durfte und wie demokratische Rechte erkämpft und quasi erschwommen wurden bis zum 14. September. Und wenige Meter weiter beschäftigt sich das Stadtpalais, also das Museum der Stadt, unter dem Titel Anthroposophie Stuttgart-Walldorf-Globuli mit einem Thema, bei dem Eigensinn und Geschäftssinn zusammenkommen, zumindest in Schwaben. Andreas Langen hat die Ausstellung gesehen.
Der Rhythmus ist schon mal gut. Stuttgart-Walldorf-Globuli lautet der fast schon rap-reife Titel der neuen Ausstellung im Stadtpalais Stuttgart. Es geht aber nicht um Popmusik, sondern um Stuttgart als Mutterstadt der Anthroposophie. Kurator Yannick Nordwald hat da so eine gewisse Vorahnung, was die Resonanz seines neuen Themas betrifft.
Ich glaube und ich vermute, dass es eine Ausstellung ist, wo sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viele Meinungen zu haben. Die Ausstellung hat keine Antwort darüber, wie man damit umgehen sollte. Bei uns ist die Frage eher, warum ist Stuttgart so eine Stadt, die diese ganzen Gedanken so aufgenommen hat und zugelassen hat, dass man hier auch alternative Methoden und Gedanken und Ideen entwickeln konnte.
Am Eingang zur Ausstellung hängt eine Karte der Stuttgarter Kernstadt. Darauf sind mit Wimpeln jene Orte markiert, die Bezüge zur Anthroposophie haben. Es sind weit über 100. Die Rede ist von Kindergärten, Schulen, Arztpraxen, Supermärkten, Buchhandlungen und Fabrikstandorten. Moment, Fabriken, Industrie und Esoterik? Aber ja doch, zu den erfrischenden Aspekten des Themas gehören seine Widersprüche. Und das beginnt mit dem Namen der Waldorfpädagogik. Denn die ganzheitliche, auf Kindeswohl und Wachstum ausgerichtete Lehre heißt ausgerechnet nach dem gesundheitsschädlichen, hochprofitablen Produkt eines Stuttgarter Fabrikanten, der Zigarettenmarke Waldorf Astoria.
Waldorf Astoria ist ja eigentlich ein Luxushotel in New York gewesen und die Namensrechte waren zum Verkauf. So kam sozusagen der Name Waldorf Astoria aus New York hier zu einer Zigarettenfabrik und ist dann am Ende an der Waldorfschule hängen geblieben.
Es war die Umbruchszeit nach dem Ersten Weltkrieg. Der Stuttgarter Waldorf Astoria-Besitzer Emil Molt wollte den Familien seiner Belegschaft etwas nachhaltig Gutes tun mit einer Schule neuen Typs. Sie steht seit 1919 auf der Uhlandshöhe südlich vom Stuttgarter Hauptbahnhof, die allererste Waldorfschule der Welt. Ihr Spiritus Rector war ein durchaus schräger Kauz. Rudolf Steiner hatte ein metaphysisches Weltbild kreiert mitsamt Engeln, Karma und Seelenwanderung und ein angebliches Sachbuch über Atlantis geschrieben. Seine bodenständigen Anhänger im Schwabenländle hat dergleichen nicht geschockt.
Bei den Stuttgart hat man das Gefühl, da ging es eher um Ärmel hochkrempeln. Jetzt, ja, das ist alles schön und gut mit den Atlantikern, aber jetzt wollen wir mal hier ein Haus bauen, dafür brauchen wir jetzt erstmal eine Kapitalgesellschaft und das machen wir jetzt erstmal.
So übertrugen Molt und Mitstreiter ihre Firmen einer Aktiengesellschaft unter dem Einfluss von Rudolf Steiner und unter dem zukunftsfrohen Namen Der kommende Tag. Schon bald schlug dem Unternehmen jedoch die letzte Stunde.
Die anthroposophische Vorstellung der Welt hat vielleicht nicht ganz zum Kapitalmarkt gepasst. Das Projekt der kommende Tag AG, eine anthroposophische Aktiengesellschaft, die ist tatsächlich krachend gescheitert in Stuttgart.
Immerhin ging aus der Konkursmasse die erfolgreiche Marke Weleda hervor. Steiners Aura blieb trotz Insolvenz intakt. Unermüdlich verleibte er seiner Bewegung vieles ein, was an Reformideen in der Luft lag. Medizin, Architektur, Gesellschaftskunde, Ökolandbau.
Er war einfach sehr, sehr belesen. Und er hat ein großes, großes Gespür dafür, was die Fragen der Zeit waren. Was die Leute gerade interessiert hat, was sie verärgert hat, was sie gebraucht haben, wogegen sie sozusagen angekämpft haben. Und da hat er immer gesagt, ich habe hier eine Lösung.
So brachte der Charismatiker die Gedanken in Bewegung und seine Jünger zum Tanzen. Die gesellschaftlichen Verhältnisse aber nur bedingt. Circa 9 von 10 maßgeblichen Akteuren der Anthroposophie waren Männer. Frauenpower, Fehlanzeige. Aber das wurde Steiner in Stuttgart ebenso wenig angekreidet wie seine seltsamen Rituale mit Kutte und Totenkopf. Kurator Yannick Nordwald hat eine prägnante Erklärung dafür. das Stuttgarter Talent, liberal zu sein.
Stuttgart war schon immer eine Arrangierstadt mit allen möglichen Ideen, auch wenn sie manchmal etwas krude und absurd oder verrückt waren. All diese Sachen konnten in Stuttgart irgendwie immer schon existieren und nebeneinander verwirklicht werden. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Anthroposophie in Stuttgart so Fuß fassen konnte.
Anthroposophie Stuttgart-Waldorf-Globuli im Stadtpalais Stuttgart bis zum 21. September. Und weil wir gerade in der baden-württembergischen Landeshauptstadt sind, dort gibt es in der Mitte das Neue Schloss. Das wurde aber im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört. Auch hier wurde lange um die Fassadenrekonstruktion heftig gestritten, genauso wie in Berlin, allerdings bereits in den 50er Jahren. Einen Raum schauen wir uns jetzt genauer an, den Weißen Saal. Ulrich Widerspahn war auf der Suche, ob es da neben dem vielen Neuen auch noch was Altes gibt.
Weiße Stuckarbeiten, helle Marmorsäulen sowie hohe Fenster und verspiegelte Türen lassen Licht in jede Ecke des Saals. Ein angenehmes Ambiente für Konzerte oder Preisverleihungen. Um die Vermietung und das Veranstaltungsmanagement im Weißen Saal kümmert sich Kai Wacker vom Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Er erzählt, dass der Weiße Saal und das neue Schloss Stuttgart eine bewegte Geschichte hinter sich haben. Als Anfang 1944 zwei Sprengbomben das neue Schloss trafen, zerstörten sie ein Bauwerk, das schon etliche Baustopps, einen Brand und den folgenden Wiederaufbau sowie zahlreiche Veränderungen überstanden hatte. Der Bombenangriff hatte nun den Weißen Saal besonders schlimm getroffen. Eine Ecke war weggerissen, der Parkettboden verbrannt, die Decke eingestürzt. Von der ehemaligen Residenz der Herzöge und Könige Baden-Württembergs blieb nicht viel mehr als die Fassade übrig. Man wollte den Weißen Saal möglichst historisch werkgetreu wiederherstellen, so wie ihn der Baumeister Leopoldo Retti ursprünglich entworfen hatte. Denn tatsächlich war der Weiße Saal schon vor seiner Zerstörung schon lange kein rein weißer Saal mehr. Und so kann man 250 Jahre Baugeschichte in einem einzigen Saal erahnen. Klassische Stuckverzierungen und Marmorsäulen, die in ihrer monochromen Ausarbeitung aber beinahe schlicht wirken und damit überraschend modern. Aber auch die 60er Jahre haben ihre Spuren hinterlassen, und zwar in Form der großen Bleikristallleuchter, die von der Decke hängen. Am Ende hält sogar die Farbe im Weißen Saal eine kleine Überraschung bereit. Dem Weiß der Wandfarbe ist nämlich ein wenig Rot beigemischt, während die Farbe für die Ornamente etwas Grün enthält, damit sie sich besser voneinander abheben. Aber das ist ein Detail, was vermutlich nur ein sehr geschultes Auge überhaupt erkennen kann. Viele Veränderungen und viele Überraschungen, aber in seiner Funktion als ein heller Konzertsaal mit fantastischer Akustik hat sich eigentlich nie etwas geändert.
Das war unser Geschichtsausflug nach Stuttgart. Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.